kommen. Ich weiß aber auch, dass Gott versprochen hat, da wo einer sich taufen lässt, da wird er mit seinem Heiligen Geist noch einmal ganz neu wirken. Und ich erwarte nicht von der Handlung, sondern von Gott, dass es möglich wird, dass dieser Mensch, der sich taufen lässt, wirklich Altes zurücklassen kann und wirklich die Hände aufhalten kann, um neues Geschenk zu bekommen. Neuen Glauben, neue Hoffnung, neue Liebe, neue Gaben durch den Heiligen Geist, all das, was Gott durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Ich glaube nicht, dass die Taufe ist mehr als die Demonstration meines Glaubens. Mehr als dass ich mich vor andere hinstelle und sage, hallo, damit ihr es alle mitgekriegt habt, ich glaube. Die Taufe ist mehr als ein geistliches Event, so ein Milestone, den ich für mich einschlage und sage, das ist es jetzt. Getauft bin ich auch. Die Taufe ist ein Wirken Gottes, weil er das versprochen hat. Und deshalb geschieht das in der Taufe, dass unser Leben, unser neues Leben beginnen kann. Wenn jemand aus der Taufe gehoben wird, dann geschieht etwas, das Paulus im 6. Kapitel im Römerbrief, dem wirklich klassischen Taufkapitel, mit drei Schlagworten beschreibt. Er sagt, wenn jemand getauft ist, dann ist er mit Jesus gestorben, mit Jesus mit begraben und damit ist ein Ende gesetzt. Paulus betont das extra und sagt, wenn jemand gestorben ist und begraben ist, dann gibt es niemanden mehr, der einen Anspruch an diese Person richten kann. Ist ja klar. Der ist gestorben. Und dann kann man nicht mehr hergehen und sagen, du bist mir aber noch was schuldig. Dann ist die Schuld beendet. Und so sagt Paulus, die Sünde, die an jeden Menschen Ansprüche stellen kann, kann an den nicht mehr Ansprüche stellen, der gestorben und begraben ist. Und darum ist es so wichtig, mit Christus mitgestorben und mitbegraben zu sein, um sagen zu können, die Sünde hat keinen Anspruch mehr an mich. Es ist ein bisschen so, wie wenn man den Fußballverein wechselt und die Ablösesumme ist bezahlt und plötzlich ruft der Trainer der alten Mannschaft an und sagt, hör mal, wir haben ein wichtiges Spiel, wo bist du gewesen? Wir bereiten uns darauf vor. Ich erwarte dich auf dem Platz. Dann wird der Spieler vielleicht glücklich sagen, vergiss es. Ich habe einen neuen Verein. Dann wird vielleicht der Verein sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, der geht nicht mehr in die alte Mannschaft zurück, der spielt jetzt für uns. Und im Ernstfall hat er Tore zu schießen gegen seinen ehemaligen Verein. So ist das. Und so sagt Paulus, ist es, wenn du getauft bist, spielst du in einem anderen Verein. Und wenn es drauf ankommt, schießt du gegen deinen alten Verein die Tore. Was für eine Aussicht. Der Anspruch ist zu Ende. Und dann passiert es, dass dieser Mensch in der Taufe ja nicht zu lange unter Wasser gehalten wird, sondern wieder rausgehoben wird. Und zwar herausgehoben in ein neues Leben. Paulus nennt es Mitauferstehen mit Christus. In ein Leben, das von Gott gegeben wird. Ein Leben, das ein geistliches Leben ist. Hier im Johannesevangelium sagt Jesus, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren und aus der Taufe gehoben, ergänze ich. Dieses geistliche Leben leben wir als ein Kind Gottes, als ein Teil seiner Familie. Es ist ein Leben mit der Zusage der unbedingten Liebe und der unverbrüchlichen Treue Gottes zu mir. Ich muss mich nicht mehr abstrampeln, um geliebt zu werden. Ich bin geliebt wie das Kind, das Eltern in ihren Händen halten und sich so lange gewünscht haben. Ich muss nicht tadellos bleiben, damit mir diese Liebe treu bleibt. Ich kann auch Fehler machen, wie Kinder Fehler machen und dadurch nicht die Liebe ihrer Eltern verlieren, weil diese Liebe nicht der tadellosen Lebensführung gilt, sondern dem Menschen, dem Kind. Und es heißt von Gott, er ist der rechte Vater über alle, die Kinder heißen. Er ist mehr Vater, als irgendeiner von uns Vater sein kann. Dieses neue Leben ist ein Leben in einer neuen Gemeinschaft. Ich bin verbunden mit anderen, die wie ich in diese Familie geboren sind. Kann man sich ja nicht aussuchen, die Verwandtschaft? Aber es ist gut, sie zu haben, die Menschen um einen herum, zu denen man gehört, mit denen man verbunden ist. Aus Wasser geboren werden heißt, ich drehe das Bild jetzt mal um, in die obere Sphäre eintauchen. Tauchen tun wir immer irgendwie nach unten, aber hier heißt aus Wasser geboren werden, in die obere Sphäre eintauchen. Das heißt, eintauchen in die Sphäre von Gott. Denn die Taufe ist keine menschliche Konstruktion. Sie ist vorgegeben. Vorgegeben durch Gottes Wort und durch das Beispiel von Jesus. Rocco hat es erzählt, dass es für ihn so wichtig war, dass Jesus sich hat taufen lassen. Und es ist nicht nur wichtig, um zu sagen, er hat sich in die Reihe der Sünder gestellt, sondern es ist auch wichtig, um zu sehen, er gibt vor, wie ein Leben mit Gott begonnen werden kann. Die Taufe, sie ist von Gott her vorgegeben. Und das ist so wichtig für Täuflinge, weil dadurch kann sie Gewissheit geben. So, indem ich mich taufen lasse, kann mein neues Leben beginnen. Und dahinter gibt es kein Zurück. Das ist wichtig für Leute wie mich, die in frommen Familien groß werden und immer schon irgendwie auch geglaubt haben, dass es Gott gibt und auch immer schon irgendwie wussten, dass sie Jesus brauchen. Und die irgendwann mit der Taufe festmachen können, jetzt beginnt mein Leben mit Gott und dahinter gibt es kein Zurück. Und darum ist die Taufe auch nicht ersetzbar durch irgendein anderes Ritual. Wir kennen das vielleicht, oder vielleicht kennt der ein oder andere das von zum Beispiel Pro Christ, wo ein Kreuz aufgestellt wird und zum Kreuz gerufen wird. Und wer zum Kreuz gegangen ist, hat so ein Ritual vollzogen und weiß, jetzt werde ich Christ. Aber das ersetzt die Taufe nicht. Nach vorne kommen, zum Kreuz kommen, sich hinknien und beten oder was auch immer tun. Ersetzt nicht die Taufe. Weil all das menschliche Konstruktionen, Rituale sind, die wir uns ausdenken und nicht das ist, was Gott vorgegeben hat. Und darum ist die Taufe ein, ich sage es in Anführungsstrichen, erster Schritt im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Andere werden folgen. Aber diesen Schritt zu gehen, bedeutet eben auch, ich tue das, was Gottes Wort sagt, was zu tun ist, wenn ich Christ werde. Und nun ist da dieser andere Schenkel von diesem Dreieck. Das Geborenwerden von oben heißt ja nicht nur getauft werden, das heißt aus, also heißt nicht nur geboren werden aus dem Wasser, sondern aus dem Geist. Und das ist das andere Wichtige, was zu sagen ist. Taufe ist eben doch auch nur der äußere Aspekt von dem, was da geschieht. Der Inhalt ist die Geburt durch den Geist Gottes. Ich habe es schon verschiedentlich zitiert. Jesus sagt hier in unserem Abschnitt in Vers 6, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Und das ist die notwendige Korrektur meiner Erwartung, der Erwartung einer Gemeinde an die Taufe. Nur dadurch, dass ich eine heilige Handlung vollziehe, geschieht nichts. Jede heilige Handlung wird nur dadurch heilig, dass Gott durch seinen Geist wirkt. Mehr als das Wasser braucht es bei der Taufe den Geist Gottes. Und darum braucht es mehr als das Wasser den Glauben dessen, der da zur Taufe kommt. Im Römerbrief sagt Paulus nämlich, dass der Gottes Kind ist, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Und er sagt nicht der, der getauft wurde, sondern der, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Ich bin also angewiesen darauf, dass Gott etwas bei mir tut. Ich bin angewiesen darauf, dass Gott an mir handelt. Und ich bin angewiesen darauf, dass ich darauf antworte. Die Taufe kann eine erste Antwort sein aber sie verlangt eben auch meinen Glauben. Dass wir aus Wasser und Geist geboren werden müssen, markiert noch einmal das Geheimnis dieses neuen Lebens. Es kommt zustande auf einem Weg, der mir nicht verfügbar ist. Jesus sagt dem Nikodemus: Du musst dich überhaupt nicht wundern, dass ich sage, ihr müsst von oben geboren werden und dass ich das mit dem Geist sage und so, denn der Wind weht, wo er will, du merkst etwas von den Wirkungen, aber woher er kommt, weißt du nicht. Und damit will Jesus nicht sagen, du weißt nicht, ob du Christ bist oder nicht, sondern er will sagen, du kannst es nicht berechnen und nicht machen und nicht erklären, warum Gottes Geist wirkt. Er sucht sich seinen Weg in deinem Leben. Er sucht sich den Weg, Leben zu schaffen, neues Leben zu schaffen, und du wirst es merken an den Wirkungen. Zum Beispiel daran, dass du Jesus als Herrn bekennst. Eine Wirkung, die im Neuen Testament gebunden ist daran, dass Gottes Geist im Leben eines Menschen wirkt, dass er Jesus als Herrn bekennen kann, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Zum Beispiel wirst du es daran merken, dass du Mitmenschen lieben kannst. Johannes, das Johannesevangelium und die Briefe von Johannes sind voll davon, dass er schreibt, Menschen, die zu Jesus gehören, Christen, sind Menschen, die lieben. Und du merkst es daran, dass du mit dem Eingreifen von Gott rechnen kannst. Das Thema Hoffnung. Wie wird man Christ? Man wird nicht Christ dadurch, dass man sich meldet und sagt, ich möchte getauft werden. Man wird auch nicht Christ dadurch, dass jemand sagt, ich taufe dich jetzt. Man wird Christ dadurch, dass Gottes Geist kommt und ein neues Leben in uns schafft. Man wird Christ dadurch, dass man Wirkungen dieses Geistes spürt und sich darauf einlässt. Man wird Christ dadurch, dass man antwortet auf das Reden von Gott, sich zu ihm hinkehrt und sich taufen lässt. Und ich sage an dieser Stelle noch etwas zu unserer kirchengeschichtlichen Situation, damit es nicht unter den Tisch fällt. Manche erleben, dass sie getauft wurden als Kinder und merken in ihrem Leben, da hat Gottes Geist tatsächlich begonnen, in meinem Leben zu wirken. Und wenn sie älter werden und heranwachsen, merken sie, und das, was da begonnen hat, setzt sich fort und wächst und wächst und wächst. Und Gott hat einen Bund gemacht und löst diesen Bund bei mir ein. Und ich kann nicht dahinter zurück. Ich kann nicht sagen, das, was da geschehen ist, gilt nicht. Und diese Menschen kann ich auch nicht taufen, wenn sie als Erwachsene in unsere Gemeinde kommen und sagen, du hast von der Taufe von Erwachsenen geredet und jetzt muss ich auch getauft werden. Manche andere sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich bin da als Kind mit Wasser besprengt worden, aber meine Eltern haben nicht geglaubt, dass da wirklich was passiert. Von dem Pfarrer weiß ich es nicht. Und die Geschichte, die ich dann hatte mit diesem Pfarrer, meistens liegt es an den Pfarrern oder der Gemeinde, in der man dann da lebte, diese Geschichte hat mich eher weggebracht von Gott, als dass sie mich dem Glauben näher gebracht hat. Und nun heute stehe ich hier und habe gemerkt, Gottes Geist hat an einer ganz anderen Stelle ein ganz anderes Leben in mir begonnen. Und ich möchte getauft werden, um den Beginn dieses Lebens festzumachen. Und solche Leute taufe ich mit großer Begeisterung. Und ich würde nicht sagen, ich taufe sie nochmal, sondern würde sagen, das ist die Taufe, die geschieht. Weil das Notwendige, dass Gottes Geist wirkt, das mehr notwendig ist als alles andere, was man zur Taufe braucht, jetzt da ist und vorher nicht zu erkennen war. Ich habe davon geredet, wie man Christ wird, und vielleicht sitzt mancher hier und sagt sich, das habe ich ja noch nie gehört. dass zum Christwerden dazugehört, dass Gott an mir handelt und dass ich darauf antworten muss. Und dann bitte ich euch, kommt hier vor, wir haben immer diejenigen, die hier stehen, um mit Menschen zu beten, und geht zu diesen Leuten und sagt, ich möchte das, ich möchte Christ werden. Wenn ihr merkt, das ist dran für mich, wenn ihr das Reden von Gott hört, dann tut das. Und manche werden hier sitzen und sich sagen, Mensch, der hat da von der Taufe geredet, das ist bei mir noch gar nicht passiert. Und hört das. So kann das Leben als Christ beginnen, weil Gottes Wort und das Beispiel von Jesus es sagt. Amen. Ich möchte beten und bitte dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. In Stress versetzen, wenn man spontan Besuch bekommt. Das, was ich dabei immer erinnere, ist eine Geschichte aus meiner ersten Gemeinde. Da sind wir zum Abendessen eingeladen worden, auch ganz spontan. Also wir haben uns nicht eingeladen, sondern wir sind eingeladen worden, bei Hiller, weißt du? Und Hiller Nietzsche ist eine, darf man das hier sagen, eine Magierin in der Küche. Und wir kamen da rein und sie hatte sich morgens überlegt, uns einzuladen, uns und noch ein anderes Ehepaar. Und wir kamen abends an und sie sagte, oh, ich habe so ein paar Sachen zusammengeschmissen, die ich noch so gefunden habe. Und die habe ich in den Ofen gesteckt und Hartmut holt einen Wein. Hartmut holt einen Wein. Und dann packte Hiller diese Auflaufform vor uns auf den Tisch. Und da drin waren Pilze, von denen hatte ich noch nie in meinem Leben was gehört. Die hätte ich speziell einkaufen müssen, hätte ich erst mal fragen müssen, wo der Laden ist. Aber Hiller hatte das mal eben noch so im Schrank und hat daraus einen Auflauf fabriziert, der war wundervoll. Wir haben einen tollen Abend verbracht. Und mit quasi spontanem Besuch. Bei uns ist das eher immer so wie in dieser Geschichte. Wenn sich hoher Besuch anmeldet, oh gute Güte, dann bricht Hektik aus. Und mir gefällt das ganz gut, sich das vor Augen zu führen, weil das macht uns diese Geschichte deutlich, die ich heute mit euch anschauen will aus dem ersten Buch Mose. Eine Geschichte, in der es im Grunde genommen ums Essen geht und darum, was man so macht, wenn man spontan jemanden einladen mag zum Essen, wenn spontan jemand da ist. Die meisten wissen das, dass man im Orient Gastfreundschaft sehr viel höher schätzt als überall sonst auf der Welt, auf jeden Fall höher als in Deutschland. Und dass im Orient Gastfreundschaft immer auch etwas damit zu tun hat, dass man erwartet, mit diesem Gast ganz viel geschenkt zu bekommen. Und jetzt schaut er mal, wie es hier dem Abraham geht. Um ihn geht es nämlich im ersten Buch Mose im 18. Kapitel. Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Dort erschien ihm der Herr. Abraham saß gerade in der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes. Ich glaube, das kann man sich heute gut vorstellen. Als er aufblickte, sah er wenige Schritte vor sich drei Männer stehen. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh nicht hier vorüber, ich stehe dir zu Diensten. Man wird euch sogleich Wasser bringen, ihr könnt euch die Füße waschen und es euch unter dem Baum bequem machen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt, wozu sonst seid ihr bei eurem Diener vorbeigekommen.« »Es ist gut«, sagten die Männer, »tu, was du vorhast.« Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sarah, »Schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot.« Dann lief er zum Vieh, suchte sein schönstes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er holte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus unter den Baum. Mit eigener Hand bediente er seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham, »Wo ist deine Frau Sarah?« »Drinnen im Zelt«, antwortete er. Da sagte der Herr, »Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben.« Sarah stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren damals schon alt und Sarah war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie lachte in sich hinein und dachte, jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn.
Ich habe doch nicht gelacht, leugnete Sarah. Sie hatte Angst bekommen. Aber der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Gott begegnet Abraham in Mamre, so steht es über dieser Geschichte. Euch und mir wird gleich im ersten Vers gesagt, dass es sich bei dieser Geschichte, bei diesem spontanen Besuch, um die Geschichte einer Gottesbegegnung handelt. Aber die Gottesbegegnung spielt sich nicht in irgendwelchen unfassbaren Sphären ab, sondern ganz konkret vor der Zelttür des Abraham um die Mittagszeit. Es ist, wie man im Western sagen würde, High Noon. Das ist die Zeit der entscheidenden Begegnungen. Und diese Begegnung ist für Abraham entscheidend. Wie das so ist, wenn Gott in diese Welt kommt, an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, er ist nicht immer gleich zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt. Unter optische Täuschung findet man die in Büchern und im Internet und so. Dann wirst du gefragt, was siehst du? Und du sagst, ich sehe zwei Gesichter. Und dein Nachbar sagt, nein, ich sehe eine Vase. Ja, habt ihr vor Augen, so mit den Linien und so. Wie bei diesen Bildern, die entweder ein Vase oder zwei Gesichter im Profil zeigen, man erkennt vielleicht zunächst nur das eine. Und so ist es hier. Gott erscheint, aber Abraham sieht erst einmal drei Männer. Und als er die sieht, läuft er ihnen ganz schnell entgegen. Und das ist so die orientalische Gastfreundschaft. Das ist das, was Abraham so drängen lässt, dass die Herren nicht einfach vorübergehen, sondern dass sie doch einen Moment bleiben und sich was Gutes tun lassen. Ein Schluck Wasser zum Waschen, nicht zum Trinken, und ein Bissen Brot bietet er ihnen an. Wir würden vielleicht sagen, wenigstens auf eine Tasse Kaffee kommt doch rein. Die Antwort ist denkbar knapp. Tu, wie du gesagt hast. Ich finde es spannend, dass Abraham überhaupt nicht tut, was er gesagt hat. Ich stelle mir die drei Männer vor, die da zu diesem Zelt, vor diesem Zelt stehen und auf einen Bissen Brot und einen Schluck Wasser warten. Sie sehen Abraham in das Zelt laufen und wieder raus. Sie sehen, wie er seine Frau an die Arbeit stellt, den Knecht gleich mit, wie er selbst Butter und Milch holt. Es mag sie einigermaßen verwirrt haben, was Abraham da alles auf die Beine stellt und was er alles tut und machen lässt. Auf die Schnelle einen Kalb schlachten, das dann zubereiten lassen. Abraham eilt hin und her, schließlich bleibt er vor den Männern stehen. Der Tisch ist in hektischer Betriebsamkeit gedeckt, die Teller gefüllt und nun steht er da. Vielleicht noch ein bisschen außer Atem und erwartet, was die Gäste zu erzählen haben, wo sie herkommen, was sie erlebt haben, ob es Neuigkeiten gibt, wohin ihr Weg sie führt. Bis hierher ist das eine sehr alltägliche Geschichte eigentlich, wie sie im alten Orient immer wieder erzählt wird. Vielleicht ein bisschen übertrieben in der Gastfreundschaft von Abraham, vielleicht etwas unterkühlt in der Reaktion der Gäste, aber immerhin insgesamt nicht so fürchterlich außergewöhnlich. Und dann merkt man auf, woher wissen diese Gäste eigentlich den Namen von Abrahams Frau? Und warum fragen sie so gezielt ausgerechnet nach Sarah? Statt, dass sie etwas von sich erzählen, davon, was sie als Reisende auf der großen, weiten Welt erlebt haben, so ein bisschen hatte das eigentlich, hat man das erwartet. Ja? Wenn ein Reisender kommt, dann hat er was zu erzählen. Und weil sonst ja nicht viel passiert, unter den Eichen von Mamre und Abraham eh schon da gesessen hat und halb beduselt war, wäre eine kleine Story ganz gut gewesen. Jetzt fragen die aber nach Sarah. Vollends eigentümlich wird die Geschichte, als dem Abraham dann unvermittelt ein Sohn angekündigt wird. Und da ist auch plötzlich nicht mehr von Männern die Rede, sondern von einem, der redet. Und was als ein ganz gewöhnlicher Besuch von drei Reisenden begann, entpuppt sich plötzlich eben als eine Begegnung mit Gott. Und wer sich jetzt noch einmal an diese hektische Betriebsamkeit von Abraham erinnert, wer noch einmal vor Augen hat, was Abraham da statt eines Bissens Brot und einem Schluck Wasser zum Waschen herbeizaubert, der wundert sich nicht mehr. Abraham hat ein Opfer für Gott gebracht, ob er das nun wusste oder nicht. Erinnert ihr euch an seine wortreiche Einladung? Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. So beginnt sie, der Abraham, seine Einladung.